Pflegestark. Der Podcast rund um Gesundheit, Medizin und Pflege. Powered by VRK.
Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich bin heute nicht alleine hier. Ich habe die Clara zu Gast. Hi Clara.
Hallo.
Schön, dass du hier bist. Und
ja, ich freue mich auch.
Wir wollen heute über ein persönliches Thema von dir sprechen, ja, welches aber Millionen von Menschen in Deutschland betrifft. Und zwar wollen wir ein bisschen so über deinen Weg mit zwei Diagnosen sprechen. Zum einen ADS, also nicht ADHS, das muss man hier ganz klar differenzieren. Und ein Thema, was wirklich viele Leute betrifft, das Thema Depression.
Ja.
Erstmal vielen Dank, dass du sozusagen dich dazu bereit erklärt hast, darüber zu sprechen, weil das, glaube ich, vielleicht auch ja nicht so einfach ist, offen über die eigenen Geschichten zu sprechen. Ja. Aber ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, weil wir zum einen ein bisschen über deinen persönlichen Weg sprechen wollen, wie du damit so in den letzten Jahren umgegangen bist, wie so dein Weg jetzt war. Und wir auch einige Informationen haben, die ich hier stehen habe, wo wir auch Betroffene sozusagen so ein bisschen unterstützen können.
Ja, gern.
Ja, also erstmal super cool, dass du hier dabei bist. Fun Fact, du bist ja auch hier aus dem Produktionsteam sozusagen. Beim letzten Dreh saßt du noch hinter den Kameras, hast du ein bisschen reingeguckt und darüber hat sich das ergeben.
Genau.
Ist super spannend. Wir hatten das jetzt ja hier schon, ich glaube jetzt zum dritten Mal, dass wir jemanden haben, der wirklich auch eine eigene spannende Geschichte hat. Und ich glaube, zeigt ja auch, dass viele Gesundheitsthemen halt auch uns alle irgendwie betreffen. Ne? Also
auf jeden Fall. Jeder hat da irgendwas.
Wollte gerade sagen. Und kommen wir doch mal zu dir. Also ich habe ja gerade gesagt, es gibt so zwei Diagnosen, die du jetzt sozusagen gestellt bekommen hast. Aber lass uns doch mal irgendwie erstmal bei null anfangen. Also wann hast du gemerkt, dass irgendwie was vielleicht nicht okay ist?
Also ich glaube, das war so mit Ende 15, Anfang 16. Ich bin nicht mehr rausgegangen und das war dann auch nach der Corona-Zeit, wo man halt so auch den Anschluss irgendwie verloren hat, weil halt man nicht mehr rausgegangen ist und viel zu Hause war. Und dann war ich einfach immer so müde und wollte nicht raus. Und irgendwann war dann so, wo ich gesagt habe, okay, jetzt irgendwas ist los. Und dann sind wir zu meiner Hausärztin gegangen, noch mit meiner Mutter, weil ich ja noch 16 war. Und dann hat sie irgendwann die Überweisung gestellt und meinte, hey, ich habe mir das alles angehört, guck mal nach. Und dann saßen wir im Auto, das weiß ich noch, und es war total der Schock, also für uns beide, wenn man da sitzt und denkt, okay, das ist schon irgendwie was, wo man sich auch drum kümmern muss dann auf jeden Fall.
Das heißt, du hast eine Überweisung zur Psychotherapie oder zur Psychotherapeutin bekommen?
Genau, okay. Kinder- und Jugendpsychologie, Psychologin, genau. Und dann hat sie mir auch schon so Zettel ausgedruckt, wo ich halt gucken kann, was in der Nähe ist. Weil ich komme ja nicht aus Köln, ich komme ja aus einer kleinen Stadt. Mhm. Was natürlich auch nochmal einen Unterschied macht, so zu einer kleinen Stadt und einer großen Stadt. Und dann war für mich, dann lag der Zettel ganz lang zu Hause und wir sind alle drum rumgelaufen. Und ja, das war schon schwer. Also dann auch damit sich erstmal abzufinden und zu sagen, okay, ich brauche die Hilfe. Und das war eigentlich so der längste Weg, sage ich jetzt mal, für mich persönlich, zu sagen, sich selber auch einzugestehen, dass man Hilfe braucht. Und das war, würde ich sagen, das Anstrengendste an der Zeit.
Du hast gemerkt, irgendwas ist nicht okay, du bist antriebsgemindert. Wir können gleich auch noch mal so ein bisschen über Symptome sprechen. Oder du hast irgendwie so das Gefühl, irgendwas passt hier nicht. Also es ist nicht normal, dass ich so nicht mehr rausgehen möchte, dass ich nicht gut drauf bin. Ja. So fing das so ein bisschen an.
Genau, ich war total launisch und irgendwie war mir alles gleich direkt zu anstrengend, irgendwie nur mal rauszugehen. Und also ich habe wirklich, wenn ich mir auch Bilder von mir aus der Zeit angucke, jetzt im Nachhinein, dass niemandem aufgefallen ist, wie schlecht es mir eigentlich ging, erschreckt mich dann teilweise auch, weil ich einfach nicht gesund aussehe. Also das sieht man einfach auch.
Okay, krass. Nochmal so, also wurde dann auf der Überweisung, wurde für dich schon sozusagen die Diagnose Depression gestellt oder stand das noch nicht im Raum? Es war nur, es gesagt wurde, da muss mal einfach näher geschaut werden.
Genau, also sie meinte, sie gibt jetzt hier keine Diagnosen und so, also das soll dann sich schon jemand anschauen, der da wirklich auch geschult für ist, aber sie gibt mir jetzt mal die Überweisung mit dem Verdachtsfall auf Depression. Und dann war es natürlich auch so, dass man dann halt erstmal jemanden finden muss. Das ist natürlich dann das Nächste. Also ich würde jetzt mal sagen, dass ich schon so 4 Monate gebraucht habe, bis ich überhaupt mit meinen Eltern, wir uns an den Tisch gesetzt haben und gesagt haben, okay, wir gucken jetzt nach jemandem. Also da war natürlich auch mit Freunden drüber gesprochen und hey, irgendwie, also ich habe da mit einer Freundin drüber gesprochen, dann war dann schon klar, okay, irgendwie muss man was machen. Aber da auch drüber zu sprechen, ist einfach nicht einfach. Also, das ist
eine Überwindung wahrscheinlich.
Definitiv. Also, dass ich jetzt auch hier sitzen kann und das so erzähle, ist nicht einfach. Auch jetzt nicht.
Glaube ich. Vielleicht nochmal so ein bisschen zur Einordnung. Also, es ging da jetzt vielleicht nicht darum, dass man gesagt hat, ich habe mal 1-2 schlechte Tage, sondern wenn der Verdacht einer Depression dann im Raum steht, ist es wirklich dann schon eine psychische Erkrankung. Und wenn man in die Definition guckt, ist das etwas, was bei den Betroffenen mindestens 2 Wochen am Stück mit, sagen wir mal, Traurigkeit, Interessensverlust und Antriebslosigkeit besteht und dann auch nicht aufhört. Also heißt, man hat das nicht 2 Wochen, dann ist es für immer weg, sondern es ist 2 Wochen definitiv kontinuierlich da. Die Symptome können aber immer wieder auch mal ein bisschen abklingen und dann auch wieder stärker werden.
Ja.
Ne, so, das ist so ein bisschen die Definition. Und dann gibt es unterschiedliche Formen. Ne? Du hast ja gerade auch so ein bisschen beschrieben, dass das eher so Erschöpfung, Antriebslosigkeit war. Das sind jetzt natürlich, wollen wir keine Diagnosen stellen, aber es gibt zum Beispiel die unipolare Depression, die sich so ein bisschen irgendwie äußert. Chronische Depression, das ist etwas, was schon über 2 Jahre besteht, ne? Also chronifiziert sozusagen. Dann ganz spannend, es gibt auch eine saisonale Depression, das verkennen, glaube ich, auch viele. Mhm. Das ist dann insbesondere so Herbst und Winter, wo wir, ich sag mal so, wo alle von uns so ein bisschen vielleicht mal einen Stimmungseinknick haben. Ja. Aber das bedeutet ja nicht direkt, dass man eine Depression hat. Das grenzt sich ja dann nochmal ab. Und auch eine wirklich sehr unterschätzte Form der Depression ist die Wochenbettdepression bei Frauen, die sozusagen gerade ein Kind zur Welt gebracht haben. Ne? Das äußert sich dann sozusagen die Wochen danach. Also das sind so ein bisschen die unterschiedlichen Formen. Du hast jetzt über die Überweisung bekommen.
Genau.
Und bist dann hingegangen. Und wie ging es dann weiter?
Ja, also erstmal, wie gesagt, lag dieser Zettel einfach nur in unserem Flur auf so einem Abstelldings, wo wir unsere Schlüssel auch so hinlegen. Und dann haben wir uns das erstmal auch alle angeguckt. Es war natürlich auch für meine Eltern total der Schock, wenn man mit so einer Diagnose nach Hause kommt. Also für meinen Papa. Und ja, das muss man halt auch in der Familie erstmal verarbeiten. Mhm. Also ich glaube, das war auch nicht einfach für sie, wenn ich dann heimkomme und sage, hallo Mama, hallo Papa, mir geht's nicht gut. Ich glaube, ich muss mal mit jemandem sprechen. Und dann waren wir beim Arzt, bei meiner Ärztin. Wie gesagt, sie hat mir dann die Überweisung gegeben. Und muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich so gar nicht mehr genau, was dann war. Es hat man halt irgendwie, hat man weitergelebt. Es war aber immer noch da. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, jetzt reicht's. Jetzt ist der Punkt, wo ich wirklich Hilfe brauche, weil dann auch sehr viele negative Gedanken kamen.
Also es wurde wieder schlimmer.
Also natürlich, so eine Depression hat immer so Hochphasen und es geht dann, klingt dann auch wieder ab. Können wir vielleicht nachher nochmal drauf kommen, wie es dann auch ist, wenn ich in Therapie bin. Mhm. Aber dann habe ich gesagt, okay, so jetzt reicht's. Also jetzt muss irgendwas passieren. Und dann hat meine Mutter dann eine E-Mail geschrieben an ein paar verschiedene Therapeuten in der Nähe. Und dann ist auch erstmal ganz lang nichts passiert, weil
keine Kapazitäten.
Geht nicht. Also es ist echt dann auch frustrierend, wenn man dann auch mit ihnen Kontakt hat. Aber es heißt halt, man steht jetzt auf einer Warteliste, aber ist halt nicht.
Und also wir reden jetzt hier schon von längeren Zeitraum, weil du hast gesagt, du hattest ja schon so diese Symptome.
Ja.
Und die war, also bei dir war Antriebslosigkeit, Desinteresse, so das war, wie es angefangen hat.
Genau, so waren die Anfangszeiten und auch einfach, dass ich auch viele negative Gedanken hatte und ich war auch wirklich nicht mehr lieb. Also ich war ein richtiges Biest. Ich war richtig gemein und habe mich total abgekapselt von allem und jedem. Ja.
Und von was für einem Zeitraum reden wir da? Also jetzt bis zu dem Zeitpunkt, wo diese E-Mails geschickt wurden. Wie lange hast du das sozusagen schon mit dir ausgemacht?
boah, das ist richtig schwierig zu sagen, da so einen Anfangspunkt zu finden, weil das hat sich einfach eingeschlichen. Aber von meiner Hausärztin, wo sie mir eine Überweisung gegeben hat, würde ich sagen, ein halbes Jahr etwa. Also, und dann habe ich auch gesagt, es geht nicht mehr. So, jetzt, irgendwas muss passieren.
Und dann kam noch die Wartezeit
dazu. Und dann hat mir das aber alles zu lange gedauert. Und dann weiß ich noch, das war in der Schule, weil die, also ich hatte mich dann für eine Therapeutin entschieden, wo ich auch ein gutes Gefühl hatte und die auch bei uns in der Innenstadt war. Und dann habe ich da angerufen, weil die hatte nur morgens, ist auch immer noch meine Therapeutin jetzt, die hat immer nur an einem Tag in der Woche 3 Stunden Zeit, wo man sie anrufen kann.
Okay, krass.
Also, weil sie auch keine Kapazität sonst hat. Und dann habe ich gefragt, ob ich kurz telefonieren kann, weil es wichtig ist. Und dann meinte sie so, ja, wenn es wirklich wichtig ist. Ich weiß noch, dass ich im Physik-Hinterraum, also da gibt es ja so ein Nebenzimmer, so einen Vorbereitungsraum, dass ich da stand und habe die angerufen.
Krass.
Und dann habe ich gesagt, dass ich unbedingt Hilfe brauche. Und dann war sie erstmal so, okay, sie hat da jetzt, vielleicht habe ich ihr meine Symptome beschrieben und wie es mir geht. Und dann hat sie gesagt, sie kann mir jetzt keinen festen Therapieplatz anbieten, aber in der Gruppe. Und dann war ich erleichtert. Ich habe am Telefon angefangen zu heulen. Also ich stand da und habe wirklich vor Freude wirklich geweint, weil ich so erleichtert war.
Dass du den Schritt vielleicht auch jetzt getan hast.
Auch deswegen und vor allem, weil es Platz gibt, dass ich Hilfe bekomme. Und dann habe ich auch meine Eltern angerufen und alle waren total happy, dass es jetzt da auch vorangeht. Und dann muss man ja immer zu so Vorstellungsgesprächen, also kommt zum Erstgespräch. Und irgendwann später in der Therapie hat sie gesagt, als ich reinkam, da hat sie sich gewundert, warum ich Therapie brauche. Weil du siehst es den Leuten nicht an. Also du siehst es einfach nicht. Und wir haben dann später drüber gesprochen und sie meinte, Clara, du bist so extrovertiert und du gehst mit allem so offen um und wie du redest, das glaubt man nicht.
Und das heißt aber nicht, dass man nichts hat, ne?
Das heißt nicht, dass es einem gut geht. Also mir ging es alles andere als gut in der Zeit. Und das ist das, was bei einer Depression ja auch so gefährlich ist, dass du es von außen einfach nicht beurteilen kannst. Egal wie gut eingegliedert die Menschen scheinen, also sind und man denkt, dass sie es sind, wie es ihnen wirklich geht, das sieht man denn nicht an.
Man entwickelt halt wahrscheinlich Mechanismen, wie man das auch überspielen kann, ne?
Ja.
Weil ich kann mir vorstellen, du hast ja gerade gesagt, das ist zum einen nicht einfach, diesen Schritt zu machen. Dann kommt es auch darauf an, was hat man für ein Familienumfeld, was hat man für Freundinnen und Freunde. Bekommt man dort Unterstützung oder halt genau dieses gespiegelte, ja, aber dir geht's doch gut oder wir gehen doch zusammen jetzt hier zur Party oder ähnliches. Und man versucht sicherlich Normalität zu finden, aber irgendwo hat man ja trotzdem Symptome. Du hast jetzt ja so ein bisschen was geschildert und es gibt noch so andere klassische Symptome. Vielleicht kannst du ja sagen, ob du da auch schon mal irgendwie so was gefühlt hast.
Ja,
aber
gern.
So ganz klassisch ist zum Beispiel Niedergeschlagenheit, Interessensverlust, das hast du ja auch so ein bisschen geschildert, Antriebslosigkeit, ein geringes Selbstwertgefühl, dass man sich sicherlich...
Ja, also das ist auf jeden Fall ein sehr großes Thema.
Also dass man sich
auch
selber...
Auch bei mir, ja. Also vor allem bei mir. Also dieses wie fühle ich mich, wie verhalte ich mich auch mir gegenüber, also wie gucke ich in den Spiegel und sag, dass ich mir gefall, also... Und wie ich mit mir auch selber umgehe.
Also es war auch ein Riesenproblem.
Ja.
Dann kann ich mir auch vorstellen, wenn man jeden Tag damit sozusagen rumläuft mit diesen Gedanken, das ist natürlich auch sehr niederschlagend. Und ich meine, die Symptome gehen weiter zu Schuldgefühlen, Konzentrationsprobleme. Da kommen wir, glaube ich, auch nochmal drauf, weil wir ja gesagt haben, du hast 2 Diagnosen.
Ja.
Das möchte ich jetzt aber noch nicht vorweg nehmen. Hoffnungslosigkeit, die soziale Isolation und im schlimmsten Fall sogar Suizidgedanken. Und falls ihr jetzt zuhört und ihr solche Symptome bei euch merkt, dann sollte man schon mal hellhörig werden, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch nie schlimm, also sich Hilfe zu holen. Aber wenn man drüber nachdenkt, auch ob man überhaupt krank genug ist, sich Hilfe zu holen, dann sollte man auf jeden Fall sich Hilfe holen. Und dann gibt es genug Hotlines und man kann sich immer überall Hilfe holen, egal ob man irgendwo anruft und die einem weiterhelfen oder bei Freunde und Familie. Also
man sollte es nicht
niemals ignorieren.
Ignorieren, okay.
Immer auf die innere Stimme hören, wenn was mit einem ist, egal was alle anderen sagen.
Ganz, ganz wichtig. Und Böse daran ist ja auch, dass man ja vielleicht manchmal auch nur ein Symptom davon hat. Das waren jetzt die psychischen Symptome. Vielleicht machen wir es noch komplett mit den körperlichen Symptomen. Da haben wir auch noch ein paar gesammelt. Äußert sich dann Müdigkeit, Schlafstörung, Appetitveränderung, dann auch vielleicht Gewichtsveränderung. Mhm. Kann in die eine oder in die andere Richtung gehen. Also auch das sagt nichts aus. Wenn jetzt jemand gut ist, sagen wir jetzt mal, heißt das nicht, dass er gesund ist und es ihm gut geht. Es kann zur sexuellen Lustlosigkeit kommen und zu Magen-Darm-Problemen. Also man merkt, dass diese psychischen Probleme auch sehr körperlich werden können und dass man dann vielleicht am Ende des Tages auch was anderes vermutet. Ne? Also dass man denkt, oh, ich habe vielleicht eine andere körperliche Erkrankung, also eine somatische Erkrankung. Und das kann sicherlich ja auch so ein bisschen dann darüber täuschen. Oder vielleicht kann ich mir auch vorstellen, dass man dann am Ende sagt, ach, ja, Magen-Darm-Probleme kommen halt davon, weil ich falsch gegessen habe. Oder also, dass man das vielleicht selber auch so ein bisschen niederredet. Ne?
Ja.
Also das sind so die typischen Symptome, die auftreten können. Und so wie ich es hier gerade so rausgehört habe, sind ja auch viele Symptome sozusagen auch bei dir aufgetreten schon. Okay, also schon.
Also was bei mir, das fällt mir jetzt gerade noch ein, was eigentlich in letzter Zeit zum Glück kein so mehr großes Thema spielt, ist Einschlafprobleme. Mhm. Also wenn es schlecht läuft, liege ich 2 Stunden da. Und das kalkuliere ich dann natürlich oder habe ich auch schon immer mit einkalkuliert, rechtzeitig ins Bett zu gehen, also eigentlich überfrüh, damit ich zur gewünschten Uhrzeit dann ungefähr eingeschlafen bin, damit ich halt fit bin am nächsten Tag.
Ja klar, also das ist ja ein Teufelskreis. Ne?
Ja, dann auf jeden Fall. Und dann und wenn man dann sagt, ja, man hat Einschlafprobleme, das glaubt man am Anfang, glaubt einem da auch keiner. Also das ist dann so, ja, dann schläft man halt mal schlechter ein, aber da muss man ganz feinfühlig sein, wenn man auf so eine Diagnose dann am Ende kommt. Also es ist kein einfacher Weg, ich denke jetzt mal für niemanden, aber.
Absolut.
Ja.
Und ich meine, du bist jetzt ja diesen Weg gegangen, ne? Also wir sind jetzt chronologisch du bist bei einer Therapeutin, also gehe ich davon aus, du bist in Therapie.
Ja.
Und das hast du ja gerade geschildert, war kein einfacher Weg, überhaupt erstmal diesen Schritt zu machen und sich vielleicht auch einzugestehen, oh Mist, ich bin an einem Punkt, wo ich wirklich Hilfe brauche und dann natürlich die Hilfe zu akzeptieren, ne? Und dann die Therapie zu machen.
Ja.
Wie läuft es jetzt? Also wie stellt man sich das vor? Hast du eine sozusagen Diagnose gestellt bekommen oder?
Ja, also am Anfang, ich weiß nicht, ob es bei, also wenn man jetzt über 18 ist, ob es dann auch so ist, aber ich war bei einer Kinderpsychologin, Kinder- und Jugendpsychologin, weil ich zu dem Zeitpunkt noch 16 war. Da haben wir dann erstmal IQ-Tests gemacht, also das macht man ganz automatisch. Man kriegt dann, also ich habe ewig viele Bögen bekommen, die ich dann ausgefüllt habe, Teil auf Papier, aber Teil auch am Computer. Also das ist, da guckt dann halt die Psychologin oder die Therapeutin, schaut dann halt, okay, was können wir ausschließen, was könnte noch zusätzlich Krankheiten dabei sein.
Man möchte zum einen Erkrankungen ausschließen und man möchte vielleicht auch sozusagen Erkrankungen erkennen.
Genau.
Okay.
Also es gibt man geht ja zur Therapie nicht nur, weil man depressiv ist. Und das ist vielleicht auch mal so was, wo auch nicht so viele, wo immer denken, oh Gott, jetzt geht die Psychologin, jetzt ist sie irgendwie total krank im Kopf oder so. So ist es ja faktisch nicht. Und da muss ich auch sagen, die Menschen, also die zur Therapie gehen, die sind unglaublich stark. Also auch Menschen in meinem Umfeld, die zur Therapie gehen, das ist, auch weil ich selber dabei bin, ist das ein Riesenschritt. Also das ist, die Menschen, die das machen und sich das eingestehen, finde ich sehr stark.
Es zeigt ja auch Stärke, sich dieser ganzen Thematik zu widmen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin antriebslos, ich habe keine Interessen mehr, ich ziehe mich sozial zurück, ich habe ein vermindertes Selbstwertgefühl, also alles negative Gedanken und dann aus diesem Kreislauf herauszutreten und zu erkennen, ich brauche jetzt externe Hilfe, das ist ja unglaublich stark, das zu erkennen und das auch anzunehmen und auch überhaupt nichts, wofür man sich schämen müsste, sondern man kann da stolz drauf sein, dass man diesen Schritt macht. Ne?
Ja.
Und ich meine, wir haben anfangs darüber gesprochen, alleine 2022 fing das richtig an, dass die Zahlen hochgegangen sind. Natürlich auch vielleicht auch durch die Corona-Pandemie bedingt. Das,
ja.
Ich finde, das kann man halt jetzt nicht immer so alles auf die Corona-Pandemie schieben.
Nee, auf gar keinen
aber
Fall.
Aber da wurden die ersten Zahlen so erhoben, die fast an die 10 Millionen Betroffenen, ne, in Deutschland gingen. Und jetzt im Jahr 2025 sind nochmal, glaube ich, 2-3 Millionen dazugekommen. Also wir reden hier wirklich über einen extrem großen Anteil innerhalb der Gesellschaft, die wirklich von depressiven Phasen oder einer Depression betroffen sind. Und
ja.
Also das ist ja überhaupt nichts, worüber man sich irgendwie schämen sollte oder sowas.
Gar keinen
Fall. Und gerade dieser offene Umgang ist, glaube ich, dann auch wichtig.
Ja.
Nur, ich glaube, wenn man in der Situation ist, ist es teilweise schwierig, vielleicht auch alleine da rauszukommen.
Ja.
Ne? Und ich glaube, da ist es doch auch wichtig, dass man ja Unterstützung aus dem Umfeld hat. Kannst du da eine Einschätzung zugeben? Also hat dir das geholfen, dass da Leute sozusagen dich unterstützt haben, oder macht das auch manchmal so viel Druck, dass man sich noch mehr zurückzieht?
Also teils, teils. Ich finde es wichtig, dass man mit seinen Freunden und seiner Familie halt, wie es zulässt, das Umfeld darüber spricht. Aber was mir ganz viel geholfen hat, ist einfach, dass die Leute weiterhin normal zu mir sind. Also sich nicht verändert haben, obwohl ich jetzt zur Therapie gehe und auch die Hilfe brauche. Weil dieses, was ich immer überhaupt nicht leiden kann, also das kann ich jetzt gerade auch nicht leiden, wenn die Leute mich so wie so ein rohes Ei behandeln, nur weil ich mir es nicht gut geht. Das möchte ich nicht. Ich mag da auch kein Mitleid haben, weil das ist was ich für mich mit meiner Therapeutin ausmache. Wenn die Leute weiterhin normal zu mir sind, das ist das Allerbeste, weil dann bin ich da nicht. Also das fühlt sich einfach seltsam an, wenn man es anders behandelt wird.
Also du willst keine Sonderbehandlung, dass man sagt,
Oh,
man darf der jetzt nichts sagen oder wir dürfen das nicht machen, weil sie, ihr wisst ja. Also ne, so dass man ganz normal.
Ganz normal. Das Einzige, was ich gesagt habe zu meinen Freunden, wenn die merken, ich will nicht mehr mit raus. Und jetzt nicht nur mal, weil es mir halt mal einen Abend nicht gut geht und ich jetzt mal wirklich keine Lust habe, sondern dass ich wirklich teilweise mehrmals nacheinander absage und sage, heute ist es mir nicht so, ich habe nicht so Lust.
Also, dass du dich wieder so zurückziehst.
Ja, und dann habe ich gesagt, dann muss jemand kommen und mich da rausholen. Und da waren auch meine Eltern natürlich, weil die auch dann daheim sind. Da kam meine Mutter teilweise und hat gesagt, so, du stehst jetzt auf. Du gehst jetzt duschen, du putzt jetzt deine Zähne und du gehst jetzt eine Runde spazieren. Ist mir alles egal.
Okay.
Also da muss man auch richtig, ist natürlich nicht schön. Also wir haben uns gestritten ohne Ende, weil
gut,
das
und dann
einfach
noch in einem Alter, wo man ja auch,
eben,
ich sag mal so generell eher so ein bisschen autark ist und vielleicht auch so seine eigenen Interessen hat und nicht unbedingt möchte, dass die Eltern irgendwie immer am Start sind und alles. Aber das ist ja dann nochmal besonders, da muss man ja nochmal so einen anderen Weg finden. Ne?
Ja.
Aber das hat dir geholfen, dass jemand kam und meinte so, komm, jetzt musst du aber auch mal raus.
Weil ich es nicht alleine geschafft hätte.
Okay, und aber das war dann positiv in der Situation.
Ja, das war dann positiv, dass dann jemand kam. Aber das sind so die Kleinigkeiten. Das sind so diese Dinge, wo Leute auch nur aus meinem engeren Umfeld das mitbekommen und auch wissen, so dass das dann so ist. Das wussten zu dem Zeitpunkt, dass ich so auch die Hilfe brauche, nicht viele. Und das ist natürlich dann auch nochmal anders in einer kleineren Stadt, wo jeder jeden kennt, dass dann halt da viel mehr drüber geredet wird. Und dann heißt, oh Gott, die. Und dann kennt man sich tatsächlich auch. Und dann so, wie, die braucht Hilfe, die ist in der Therapie. Warum? Also das ist dann, da wird auch viel hinter dem Rücken, was man gar nicht mitbekommt, gesprochen.
Viele Vorurteile wahrscheinlich auch.
Ja, auch total.
Ne? Das ist ja noch sehr schambehaftet, obwohl wir, also es sind ja Millionen von Menschen davon betroffen.
Ja.
Also eigentlich total komisch, dass man da so ein Tabuthema draus macht, obwohl das ja eigentlich so präsent ist und so viele Menschen sind davon betroffen. Und gerade da wäre es eigentlich schöner, wenn man sensibler damit umgehen würde. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das natürlich so ist, dass man nicht unbedingt möchte, dass jeder sofort darüber Bescheid weiß. Ne? Weil irgendwo ist ja auch eine Grenze. Ne? Also wenn man sagt so, hey, das ist auch mein privates Anliegen irgendwie und das sollten die Ängsten wissen, aber jetzt auch nicht alle. Ne? Also das kann ich echt gut nachvollziehen.
Ja.
Und du bist jetzt in Therapie. Es gibt ja auch die Möglichkeit, was auch überhaupt nicht, sage ich jetzt mal, schlimm ist, wenn man Medikamente einnehmen muss.
Nee.
Da gibt es sicherlich Phasen, wo das absolut sinnvoll ist. Musstest du da auch schon mal, hast du auch Berührungspunkte damit oder bisher sagst du, das ging ohne?
Also es gab natürlich Punkte in der Therapie, also ich gehe jetzt 3 Jahre in Therapie, glaube ich, wo man natürlich drüber gesprochen hat, aber das wollte ich immer nicht. Ich wollte das immer für mich machen und das selber für mich auch schaffen. Weil als ich in Therapie kam, dann hat es da auch gedauert, bis ich mich der Therapie angenommen habe. Also selbst in der Therapie mit jemandem dann zu sprechen, muss man sich erstmal drauf einlassen. Also dann auch die Hilfe anzunehmen, die man bekommt, war für mich auch nochmal ein Schritt. Also meine Therapeutin hat dann gemerkt, okay, ich brauche doch mehr Hilfe, als ich dann in Therapie kam, als sie angenommen hatte. Und dann hat sie gesagt, Clara, ich kann dir nicht immer einen festen Termin geben, aber wir können das spontan machen. Jede Woche einmal. Mhm. Das hat für mich perfekt gepasst, weil dann halt auch man sich das mal so schieben konnte, wie man wollte. Wenn ich jetzt Dienstagnachmittag keine Zeit hatte, dann hat man es halt mal am Donnerstagnachmittag gemacht.
Oder? Also auch so nach deinem eigenen Bedarf.
Ja,
so ein bisschen.
Das hat mir geholfen, so, dass ich da auch flexibel bleiben konnte. Aber es ist natürlich eigentlich keine Option, dass man erstmal über eine Gruppentherapie in einen Therapieplatz bekommt und dann auch nur spontan. Mhm. Weil das ist für die Menschen, für die Anzahl der Menschen, die Hilfe brauchen.
Ja, das ist schwierig, ne?
Ist das eigentlich total schlecht. Mhm. Also das geht eigentlich überhaupt nicht.
Das Ding ist ja auch, um vielleicht nochmal dabei zu bleiben, ist auch, jede Therapie ist super individuell.
Ja.
Ne? Jede Depression ist sehr individuell und ich meine, es gibt Fälle, wo man Medikamente braucht, es gibt Fälle, wo man Medikamente nicht braucht.
Ja.
Ich glaube, dass man sich da auch irgendwie auf gar keinen Fall Druck oder Stress machen sollte, falls man doch Medikamente braucht. Aber ich glaube, das ist etwas, was man für sich selber mit der Therapeutin oder mit dem Therapeuten, glaube ich, gut herausfinden kann, an welchem Punkt ist man, welche Unterstützung braucht man gerade und dass man sich da bloß nicht unter Druck setzt oder irgendwie schlecht fühlt, nur weil man vielleicht Medikamente nehmen muss. Ne?
Also es kann natürlich auch helfen. Also das ist, also wenn das hilft, ist das das Beste, was man machen kann. Also und in der Depression gibt es immer hohe Phasen, wo es gut läuft und man sich eigentlich denkt, dass gar nichts ist und alles ist super. Und am nächsten Tag kann man nicht mehr aufstehen und fühlt sich so schlecht und ist einfach nur niedergeschlagen. Also es gibt einfach Phasen. Das ist einfach, das kann man auch nicht vorhersehen. Das ist einfach, kann eine Zeit super laufen und man denkt, ach, jetzt wird's endlich besser. Es war bei mir so, dass endlich besser gewesen ist. Und dann von einem auf den anderen Tag war das eine richtig schlimme Zeit und Phase wieder. Und ich war so niedergeschlagen. Nicht nur wegen der Depression, sondern weil ich endlich gedacht habe, dass es besser läuft und dass es endlich besser wird. Und das ist halt einfach.
Ja, das glaube ich. Es geht wahrscheinlich auch darum, dass man für diese Phasen auch die richtigen, ich sag mal, Instrumente kennt und vielleicht auch Dinge, die einem gut tun, dann, dass man sagen kann, so, ey, jetzt wird's gerade schlechter und jetzt kann ich auf diese Ressourcen zurückgreifen. Mein Freundeskreis weiß, was sie zu tun haben. Ich glaube, das ist auch viel, viel wert, dass man sich da sowas aufbauen kann.
Ja.
Und noch vielleicht, jetzt haben wir anfangs haben wir gesagt, 2 Diagnosen wurden gestellt. Es wurde noch die Diagnose ADS gestellt.
Genau.
Viele kennen ja eigentlich nur ADHS.
Ja.
Also ein Aufmerksamkeits-hyperaktives Defizitsyndrom.
Ja.
Ne? Das heißt, dass man eigentlich sehr hyperaktiv ist, ne? Meistens wird das ja in der Kindheit, wirft man ja oft mit diesem Begriff um sich, sagt, oh, der ist hyperaktiv, ne?
Ja.
Aber dir ist jetzt genau das Gegenteil.
Ja.
Vielleicht können wir das noch mal ganz kurz anschneiden. Was bedeutete das? Also noch mit in dieser anderen Diagnose mit reingemischt.
Genau, also wir haben ja am Anfang von der Therapie, also bevor ich wirklich Therapie hatte, diese ganzen Tests gemacht. Und meine Therapeutin wollte halt wirklich alles abdecken, dass sie auch wirklich weiß, womit man es zu tun hat. Und dann hat sie da auch dieses ADS, ADHS Testset mit reingepackt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt. Und dann war ich positiv auf dieses ADS. Und ADS, da ist der Unterschied zum ADHS. Das H ist die Hyperaktivität. Also ich habe ADHS nur ohne das H. Also ich kann auch still sitzen und so wie jetzt. Also man würde das auch nicht merken. Und das ist das, dass man das halt nicht gemerkt hat. Mhm. Weil ich ja nicht hyperaktiv war, sondern ja.
Dadurch fällt es dann halt nicht auf, aber trotzdem Konzentrationsprobleme, eine geringere Aufmerksamkeit, ja. Das waren so.
Genau, das habe ich auch immer noch. Also das ist auch was bleibt. Also ich, das werde ich wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren, muss ich halt damit umgehen können.
Aber hat dir das geholfen, die Diagnosen zu bekommen, damit du sozusagen, also das ist ja immer so ein bisschen, manchmal sagt man, okay, jetzt habe ich eine Diagnose, Mist, was mache ich? Aber manchmal kann es ja auch erleichternd sein, wenn man weiß, oh, ich habe jetzt was und jetzt weiß ich wenigstens, woran ich bin sozusagen und ich kann daran arbeiten.
Ja, auf jeden Fall, weil das hat endlich das erklärt, was halt schon immer halt zu mir gesagt wurde. Du kannst dich nicht konzentrieren. Also ich war das Kind in der Grundschule, das aus dem Fenster geguckt hat und irgendwie über alles Mögliche nachgedacht hat und sich Geschichten ausgedacht hat, wie es im Garten spielt und was weiß ich, ohne dem Unterricht zu folgen. Mhm. Und da ist sie so, was für eine Träumerin, die Clara ist so eine Träumerin, die guckt überhaupt nicht im Unterricht zu, die guckt die Vögel an, alles Mögliche. Und ja, und das ist dann halt so unentdeckt, aber trotzdem geblieben, weil man halt das dann immer auf dieses Kindliche aufgeschoben hat, weil ich halt stillgesessen bin.
Und vielleicht wäre es eigentlich wichtig, wenn man merkt, so vielleicht auch schon im Kindesalter, irgendwas ist auffällig. Das muss ja gar nichts Schlimmes sein, wenn man dann mal vielleicht sagt, komm, lass uns doch vielleicht mal schauen, ob da vielleicht eine andere Diagnose im Raum ist. Also wir sollen jetzt nicht immer alle zu Ärztinnen und Ärzten rennen und immer das Schlimmste, sagen wir mal jetzt, irgendwie heraufbeschwören. Aber ich glaube, dass wenn man sensibler darauf schaut und dann vielleicht doch mal einen Ticken früher irgendwie solche Sachen auch angeht, dann könnte man vielleicht auch das eine oder andere verhindern. Das ist ja so das große Thema Prävention. Findet in Deutschland ja sowieso viel zu wenig statt, dass wir wenig über solche Themen sprechen, dass wir wenig aufklären und meistens dann nur, wenn es halt knallt, so wie bei dir, wo du merkst, so jetzt geht gar nichts mehr und jetzt brauche ich was.
Ja.
Und vielleicht so abschließend, was würdest du Betroffenen raten? Vielleicht hört jetzt gerade jemand auch diese Folge und denkt sich so, boah, ey, alle Symptome, die ihr gerade aufgezählt habt, da finde ich mich voll wieder und Mist, was mache ich? Also was soll ich machen? Hast du da irgendwie so als auch Betroffene irgendwie einen Tipp?
Ja, also bei mir war das mit dem ADS so, oder mit dem ADS war das bei mir so, dass das unentdeckt geblieben ist und da die Depression herkam. Also das ist so, ist manchmal so, dass das, wenn das unentdeckt bleibt, sich da eine Depression entwickeln kann. Und dass man vielleicht, wenn man schon auf der Suche ist nach Hilfe, dass man das vielleicht mit abchecken lässt, ob das nicht vielleicht auch dahinter steckt. Vor allem bei jungen Frauen oder bei Frauen generell ist das so ein Thema.
Da bleibt es auch nochmal unentdeckter.
Genau, einfach auch, weil Frauen eher dieses ADS haben und nicht das ADHS. Also das ist da einfach häufiger. Mhm. Aber um abschließend zu sagen, für jedem, den es nicht gut geht und der sich nicht gut fühlt, holt euch einfach Hilfe, bevor es zu spät ist. Bevor man sich was antut oder bevor es wirklich am Kipppunkt ist und man sich auch mit sich nicht mehr wohlfühlt. Mhm. Sich da tatsächlich lieber mal Hilfe holen oder mit dem Umfeld sprechen, das offen angehen und zu sagen, hey, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und meiner Erfahrung nach sind eigentlich alle immer sehr offen dem Thema gegenüber.
Und also, wollen auch
und wollen helfen, weil die auch wichtig sind. Also weil die einem auch wichtig sind. Und die gucken einfach nach einem auch.
Ich glaube, was auch super wichtig ist, dass wenn man in diesem Umfeld ist und merkt, ein Freund, eine Freundin oder ein Familienmitglied macht gerade so eine Zeit durch und man merkt, irgendwas ist nicht in Ordnung, dass man dann vielleicht auch einfach mal die Situation ergreift und sagt, ich unterstütze dich, ich bin für dich da, du kannst offen mit mir sprechen, ich biete dir Hilfe an, lass uns gemeinsam schauen, was dir hilft. Also gar nicht so Druck aufbauen, auch nicht dieses, hab dich nicht so oder, sondern dass man gemeinsam
ernst nehmen.
Genau, das ernst nimmt, gemeinsam schaut, was kann man tun. Und du hast ja gesagt, es gibt Möglichkeiten, es gibt Hotlines, die man anrufen kann, die können wir auch gerne nochmal in die Caption setzen. Ja. Wir können da auch nochmal was mit einfügen, damit wir einfach die Anlaufstellen, die da sind, auch zeigen. Und eine Sache, die wir definitiv auch als Gesellschaft vertreten sollten, ist die ausreichende Finanzierung in der Psychotherapie.
Ja.
Wir erleben jetzt gerade, dass die Gelder gestrichen werden. Es gibt sowieso schon viel zu wenig Plätze.
Ja.
Das heißt, in der heutigen Zeit, wo depressive Stimmungen, Depression an sich und halt auch die psychische Überlastung zunimmt,
ja,
haben wir immer noch zu wenig Plätze und wollen jetzt noch die Finanzierung streichen. Das ist ein absolutes No-Go.
Das geht auf gar keinen Fall.
Genau, und deswegen müssen wir da auch, glaube ich, als Gesellschaft darauf achten, dass wir da gute Angebote schaffen.
Ja.
Weil, und das muss man auch sagen, wird eine Depression frühzeitig behandelt, kann sie viel, 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 viel schlimmere Folgen verhindern.
Ja.
Und deswegen müssen wir da halt einfach hinschauen und dürfen, ich sag jetzt mal, bei diesen Themen dürfen wir nicht keine Gelder streichen. Und ich glaube, da müssen wir sogar noch mal viel, viel mehr Geld investieren,
ja,
um halt auch junge Menschen schon mit richtigen Angeboten auch zu unterstützen.
Ja.
Bei dir ist es ja so das beste Beispiel, ne? Wenn man im frühen Kindesalter und dann als Jugendliche vielleicht schon frühzeitig eine gute Unterstützung bekommt, dann, du hast ja dein ganzes Leben sozusagen ja noch vor dir und das,
ja,
verläuft dann ja super dann, ne,
ja,
wenn man die Unterstützung bekommt. Und da müssen wir halt einfach ansetzen.
Auf jeden Fall. Also das ist wichtig, dass man da jetzt nicht wegguckt. Und das ist auch generell so. Man darf niemals weggucken. Hinschauen ist ja egal, in welchem Bereich. Man muss das Problem angehen. Und jetzt mit den Geldern das zu streichen, das ist fatal. Das kann ich gar nicht in Worte beschreiben eigentlich, weil ich so schockiert darüber bin, dass man den Menschen, die dann sich auch trauen, diesen Schritt zu gehen, so den Mut dann auch wieder nimmt. Weil
und die
man,
Möglichkeiten
ja,
streicht
und
vor allem.
Genau. Und dann noch sagt, so auch vom Kopf die stoßen lässt, sagt, nee, es geht nicht. Und das ist einfach, das geht absolut nicht, das ist fatal.
Also absolut ganz wichtig, wir brauchen mehr Angebote. Die Wartezeiten sind zu lang, mindestens 6 Monate bis teilweise 2 Jahre, bis man eine geeignete Therapie oder einen Therapieplatz bekommt.
Ja.
Das ist zu lang und ich möchte dir nochmal sagen, dass ich es super stark von dir finde, dass du über dieses Thema offen sprichst. Das ist sicherlich
Dankeschön.
Nicht einfach und gleichzeitig ist es aber so wichtig, weil du damit anderen Menschen, die vielleicht genau das Gleiche gerade durchmachen oder noch an einem anderen Punkt sind, den schenkst du einfach Mut dadurch.
Ja, deswegen bin ich auch da. Es war mir wichtig, weil ihr seid nicht alleine. Ihr seid auf jeden Fall nicht alleine. Und das ist ganz wichtig zu sagen für alle. Und deswegen wollte ich das auch unbedingt machen und den Menschen auch Mut machen, egal in welcher Altersstufe man ist. Und auch an die Freunde, die da jetzt vielleicht zuhören, nehmt euch einen ruhigen Moment und fragt einfach mal nach, ob alles okay ist. Und dann darf das auch ein Prozess sein, der länger dauert. Aber da einfach da sein und helfen ist wichtig.
Ganz wichtige Worte. Also vielen lieben Dank, dass du so offen darüber gesprochen hast.
Gerne.
Ich hoffe, dass wir euch, falls ihr gerade merkt, dass ihr auch solche Symptome habt, falls ihr davon betroffen seid, falls ihr, ja, wie du gerade gesagt hast, Familienmitglieder seid oder Freundinnen und Freunde, die jemanden im Umfeld haben, der vielleicht struggelt, achtet aufeinander, gebt aufeinander Acht, seid im Austausch, bietet Hilfe an und Hilfe suchen bedeutet nicht, dass man schwach ist, Hilfe suchen bedeutet, dass man stark ist.
Auf jeden Fall.
Deswegen umso wichtiger, dass wir heute darüber gesprochen haben.
Ja.
Vielen Dank, Clara, dass du hier warst.
Das freut mich auch sehr. Dankeschön.
Ich hoffe, dass die Folge euch gefallen hat, dass ihr vielleicht ein paar Impulse mitnehmen könnt. Und wir freuen uns auf euer Feedback. Und Clara, wie du gesagt hast, ihr seid nicht allein. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.
Pflegestark, der Podcast rund um Gesundheit, Medizin und Pflege. Powered by VRK. Dieser Podcast wird produziert von Moin Media im Auftrag des VRK. Dem Versicherer im Raum der Kirchen. Host Dominik Stark. Executive Producer Jörg Altendorf und Malte Mondri. Produktion Vanessa Kolozicik. Kamera Ferdinand Hauschild. Ton Ferdinand Hauschild und Jan Schemann. Redaktion Vanessa Kolozicik und Ellen Watzlawek.